Neuro, das Wörtchen, lässt sich neuerdings mit vielen anderen Begriffen kombinieren, zum Beispiel Neuroökonomie, Neuropädagogik, Neuroreligion, das gibt es auch, und Neurogermanistik. Und über diese Disziplin wollen wir heute reden mit Professor Gerhard Lauer. Herr Lauer, Sie sind Vertreter der Neurogermanistik. Wie kann eigentlich ein Germanist Befunde der Hirnforschung auf sein Fach anwenden?
Auf den ersten Blick, indem er zwei Dinge zusammenbringt, nämlich einerseits die antike Tradition, die sich schon immer damit befasst hat, warum der Mensch Literatur hat, denn das ist sehr erstaunlich, dass er es hat. Und dann muss er ab und zu mal in Zeitschriften anderer Disziplinen reingucken, zum Beispiel eben der Neuro- und vor allem Kognitionswissenschaften, moderner Psychologie. Und wenn er das zusammenliest, dann macht er einige Entdeckungen, eben zum Beispiel die, dass der Nachahmungstrieb etwas ist, was schon die alten Griechen und die moderne Kognitionswissenschaft gleichermaßen beschäftigt hat.
Also nochmal zurück zur antiken Tradition, damit wir das ein bisschen auseinanderdröseln können. Die hat sehr viel Wert auf Nachahmung gelegt. Mir fällt da das Wort Mimetik ein.
Also die berühmteste Stelle ist natürlich im 4. Buch der Poetik des Aristoteles. Aber es ist nicht die einzige Stelle, in der Aristoteles darüber nachdenkt, warum der Mensch Freude an der Nachahmung hat. Freude an der Nachahmung, das ist seine Formulierung. Und er beobachtet, dass Menschen sogar Freude an der Nachahmung von Handlungen haben, die auf den ersten Blick befremdlich sind, abstoßend, moralisch problematisch sind. Und trotzdem gehen die Griechen damals gerne ins Theater, gucken sich die Schurken auf den Bühnen an und so weiter. Und das hat einiges an Nachdenken ausgelöst und das hat Aristoteles in seiner Poetik vor über 2500 Jahren niedergeschrieben. Aber er konnte natürlich keine eigentliche Begründung dafür finden, sondern hat es eben der menschlichen Natur einfach zugeschrieben. Und wir können heute etwas genauer verstehen, wie diese menschliche Natur tatsächlich tickt.
Und wie tickt sie? Also da sind wir jetzt wieder bei der Neurowissenschaft.
Genau, da machen wir den Wechsel. Die Neurowissenschaft kann, ich will nicht sagen erklären, aber sie bietet schon Ansätze, die nicht vollständige Erklärungen bieten. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber sie bieten ersten Einblicke darin, warum wir Menschen so etwas wie Literatur faszinierend finden. Übrigens auch Filme und andere Dinge. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass wir über eine neuronale Ausstattung verfügen, die es uns ermöglicht, Handlungen, die wir sehen oder von denen wir hören, in uns selbst zu simulieren. Und einer dieser Mechanismen, die man vor 5-6 Jahren erst entdeckt hat, in der Gruppe um Rizzolatti, sind eben die sogenannten Spiegelneuronen. Und diese Spiegelneuronen sind auf den ersten Blick gar nicht etwas, was man gesucht hat, weil man es gar nicht wusste, dass es gibt, sondern man hat es durch Zufall entdeckt. Und zwar wollte man rausfinden, wie das Gehirn steuert, wenn, zum Beispiel in dem Fall macht man das mit Primaten, wenn ein Affe nach dem Futter greift. Also wie funktioniert die Wahrnehmung des Futters, die Verschaltung bis hin zur Motorik der Armsteuerung und der Handsteuerung, mit der das Futter genommen wird. Und bei diesen Versuchen war der Affe sozusagen noch angeschlossen, um es vereinfacht zu sagen. Und in dem Moment war im Hintergrund einer der Experimentatoren damit beschäftigt, selbst nach dem Futter zu greifen für das nächste Experiment. Ja. Und das Verblüffende war, dass dieselben Neuronengruppen gefeuert haben, die dann auch feuern, wenn der Affe selbst nach dem Futter gegriffen hätte. Und das ist ganz erstaunlich. Am Anfang hat man gedacht, so ein Fehler in der Versuchsanlage und hat es wiederholt, bis man gemerkt hat, dass also das Beobachten von Handeln, etwa das Greifen nach dem Futter, in dem beobachtenden Affen dieselben, fast selben, nicht ganz, aber fast selben Neurongruppen anspricht, die auch dann feuern, wenn der Affe selbst nach dem Futter greift.
Das ist sozusagen, die Spiegelneuronen ermöglichen Einfühlungsvermögen.
Das ist eben mehr als nur eine Beobachterperspektive, sondern es ist tatsächlich eine emotionale
Beteiligung. Genau. Also wenn mein Kollegen, wenn der sich auf den Nagel haut, dann zucke ich ja auch zusammen und kann diesen Schmerz nachvollziehen.
Also Sie können es mit einem ganz leichten Experiment machen. Sie stellen sich jetzt vor Ihnen liegt ein Reißzwecke und Sie nähern sich mit dem Finger. Wir müssen es gar nicht sehen, wir können es auch akustisch wahrnehmen. Und wenn man das sich intensiv vorstellt, kann man sich vorstellen, wie es sich jetzt gleich anfühlt, wenn es wehtut. Und diese Fähigkeit ist sehr, sehr erstaunlich, weil sie tatsächlich nur bei den höheren Primaten auftaucht. Und das bedeutet, dass wir zusammenschalten können, unser eigenes Körpergefühl, wenn wir uns nicht selber wüssten, wie unser Körper sich anfühlt, wie sich der Schmerz etwa der Reißzwecke anfühlt, wären wir nicht in der Lage, von dort aus auch das rückzukoppeln und zu sagen, aha, oh, da nähert sich ein Finger dieser Reißzwecke, wenn der das berührt, dann fühlt sich das so und so an. Und diese Empathie ist wiederum sehr wahrscheinlich evolutionsgeschichtlich ganz wichtig, weil wir als Hordenwesen, als zusammenlebende Wesen ständig uns abgleichen müssen, den emotionalen Zustand untereinander, um als Gruppe nicht zu zerfallen.
So, und jetzt haben wir die Literatur und in der Literatur wird gerade dieses Vermögen aufgerufen.
Ja, die Literatur ist, das ist zumindest mal meine Hypothese, die empirisch nicht ganz leicht einzuholen ist, aber mal als Arbeitshypothese formuliert, ist tatsächlich so etwas wie Nachahmungsnahrung. Also wir brauchen so etwas, dass wir uns damit beschäftigen, wie es sich anfühlt, was ein anderer erfährt.
Auch das Negative.
Auch das Negative, weil wir ja eine Vorstellung haben müssen, wenn man sich das in früheren Zeiten vorstellt, ist der andere mir gewogen, nicht gewogen, wie nimmt er eine bestimmte Nachricht auf, gehört er zu meiner Gruppe noch dazu, kann ich ihm trauen oder nicht. Das sind ganz elementare Erfahrungen, die man auch entwicklungsgeschichtlich in der Säuglingsforschung dann wenigstens ein bisschen beobachten kann. Und die Literatur hat wahrscheinlich damit zu tun, denn sonst kann man sich gar nicht erklären, warum hat der Mensch, Literatur ist ja eigentlich überflüssig. Wir könnten ja die Dinge klar sagen, warum müssen wir irgendwie umständliche Geschichten von Hans Castorp und Wilhelm Meister uns erzählen, sondern wir erzählen uns wahrscheinlich in diesen simulierten Welten diese inneren Zustände, Empathie, wir üben das ein, das spielt für uns eine Rolle, um uns selber intensiver erfahren zu können, auch zu wissen, wie die anderen Menschen zu uns stehen, ja, was sie uns bedeuten.
Also Literatur oder das Lesen schult unsere Empathiefähigkeit.
Ja.
So, jetzt ist das ja eine sehr allgemeine Theorie. Mhm. Also es ist sozusagen eine evolutionsbiologische Theorie, die sagt, warum wir Literatur produzieren und warum wir sie gerne lesen. Sie hat also nicht diese Theorie in erster Linie mit Inhalten und bestimmten Stilen zu tun.
Die Inhalte und Stile würden erst sekundär dahinter kommen, weil wir ja zunächst einmal klären müssen, warum gibt es überhaupt so etwas wie Kunst, Poesie, irgendwann auch Filme? Wie entsteht das? Wie wird es vom Menschen verarbeitet? Und von dort aus kann man dann fragen, kann die Literatur alles zum Thema haben? Und eine der Beobachtungen ist, darüber gibt es allerdings noch keine wirklich validen Daten, sie kann nicht alles zum Thema haben. Also zum Beispiel der normale Verkehrsunfall, nehmen wir mal so einen Fall, kommt zwar häufig in den Nachrichten vor, aber in der Literatur ist er relativ selten. Aber Fragen wie, liebt sie ihn oder liebt sie ihn nicht oder umgekehrt, liebt er sie oder nicht, das ist ein wichtiges Thema in der Literatur, viel häufiger zu finden. Ähnlich ist, wie fühlt sich Schmerz, wie fühlt sich Tod an, wie gehören Gruppen zueinander, was bedeutet es, wenn Hagen und Gunther zusammenhalten gegenüber Siegfried und was weiß ich, was sie da heranziehen wollen. Das heißt, es gibt sehr wahrscheinlich eine Einschränkung der thematischen Variationsbreite dessen, was der Mensch als literarisch wertvoll oder als interessant empfindet. Und das hängt wiederum mit seiner kognitiven Ausstattung zusammen.
Das müsste man dann noch ausarbeiten. Also ich habe jetzt sowieso Sie so verstanden, dass das Ganze noch ein Work in Progress ist, also noch längst nicht abgeschlossen.
Ja.
Herr Lauer, haben Sie eigentlich Schwierigkeiten mit Ihrer Zunft? Also mit so richtig harten, traditionellen Germanisten, die sagen, also wir machen Philologie, aber bitte doch nicht Neurowissenschaft.
Also das ist die eine Gruppe, aber die noch viel stärker kritische Gruppe ist natürlich die, die nicht Philologie auf ihre Fahnen schreibt, sondern so etwas wie Kulturphilosophie, die also viel Nietzsche und viele französische Philosophen liest und allgemeine Theorien über Literatur und den Menschen aufstellt oder über Medien. Und wir, die Gruppe, die ich mich zurechnen würde, wir würden sagen, nein, wir sind sehr interessiert, was andere Wissenschaften machen. Wir wollen nicht dasselbe machen, aber wir gucken, was sind deren Ergebnisse und versuchen, unsere Forschung mit denen abzugleichen.
Und was würden Sie zu den alten Adorno-Schülern sagen, die Ihnen vorwerfen, mein Gott, das ist alles affirmativ. Da kommt dieses kritische Element, das utopische Element, das alternative Lebensentwurfmodell der Literatur gar nicht mehr zum Tragen.
Ja, also
Sie wollen ja nur noch Nachahmung.
Genau, wir wollen ganz bescheiden sein, weil wir nämlich beobachten können, was es zum Beispiel für die Entwicklung eines Kindes bedeutet, angefangen von der Nachahmung des mütterlichen Gesichts, also in den ersten Stunden, bis hin über Rollenspiele und dann der Fähigkeit vorgelesen zu bekommen, was das für die Entwicklung des Menschen bedeutet. Und das ist vielleicht nicht Utopie, aber es hat sehr viel mit dem gelingenden Leben zu tun. Denn Sie können beobachten bei etwa Kindern, denen das systematisch vorenthalten wurde. Also rumänische Waisenhauskinder.
Ja, berühmtes Beispiel.
Und tragisches Beispiel. Mhm. Da geht es nicht um Utopie, sondern darum, dass das Leben dieser Menschen fast nicht mehr zu reparieren ist. Und dagegen was zu machen, da folgt dann schon auch etwas Pädagogisches daraus. Also welche Bedeutung etwa das Vorlesen von Eltern hat. Das ist so etwas Elementares, dass es ja inzwischen Kurse gibt in Kindergärten in bestimmten Regionen Deutschlands, in denen mit den Eltern geübt wird, wie lese ich meinem Kind vor.
Ja, jetzt sind wir eigentlich beim sehr interessanten Aspekt, den sollten wir ganz kurz noch behandeln. Was heißt das eigentlich, wenn Ihre Theorie stimmen sollte? Was heißt das eigentlich für unseren Umgang mit der Literatur? Und auch für die Frage, wie wir es den Kindern nahebringen?
Das bedeutet, dass Literatur und Ähnliches, gibt es auch Untersuchungen inzwischen für die Bedeutung der Musik, für die Entwicklung des Empathie, der Empathiefähigkeit von Kindern, ist so etwas, dass die Investition dort rein, also wenn man es mal volkswirtschaftlich sehen würde, ja. Also Herr Pfeiffer kann Ihnen da lange Vorträge drüber halten.
Herr Pfeiffer ist?
Der ehemalige Justizminister und Niedersachsens und Kriminologe, der sich sehr viel mit den Folgen von Medien beschäftigt, sehr kritisch da ist. Und der rechnet eben vor, was kostet ein Straftäter, der mit 15 praktisch nicht mehr zurückzubringen ist in die Gesellschaft. Im Unterschied zu den Kosten, die dadurch entstehen, dass man und möglichst früh, das ist halt das Credo dann in der Sache, möglichst früh angefangen etwa bei dem Vorlesen der Eltern ansetzt, um Kindern mit Lesen vertraut zu machen. Und dass dieses eine Fähigkeit ist, um sie zum Beispiel sozial nicht zwar in die Utopie zu führen, aber doch zum gelingenden Leben beizutragen.
Ja, um ihre Empathie, um ihr Einfühlungsvermögen zu schulen.
Ein Verständnis davon zu haben, wie fühlt der andere, wenn ich auf ihn eintrete? Was bedeutet es, wenn der andere Schmerz hat? Was bedeutet es, unglücklich verliebt zu sein? Solche Dinge kann die Literatur sehr, sehr gut darstellen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre zukünftigen Forschungen und mal sehen, es wird vielleicht dann eben an der Universität ein neues Fach geben, das heißt Neurogermanistik?
Wahrscheinlich heißt es dann eher kognitive Literaturwissenschaft, das wäre dann wahrscheinlich der Fachausdruck.
Das klingt auch viel besser. Viel Glück für Ihre weiteren Forschungen.
Ja, danke schön, Herr Kaspari.